Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Wunderkind in Gefahr. Martha und Florian laufen in wachsender Panik durch den sich zügig leerenden Konzertsaal der Philharmonie. Hinter der Bühne war er nicht. Und auch in der Garderobe im weitläufigen Foyer der Philharmonie, die sie als Notfalltreffpunkt vereinbart hatten, war er nicht. Nur einen Augenblick hatte sein Vater ihn aus den Augen gelassen und nun war Frederik unauffindbar, wie vom mit hochwertigem Parkett ausgelegten Erdboden verschluckt. Auch wenn diese missliche Lage für die Eltern keine Premiere war, flutet Adrenalin unbarmherzig ihren Kreislauf und lässt den Blutdruck augenblicklich in die Höhe schnellen. Auf ihrer verzweifelten Suche werden sie immer wieder von begeisterten Konzertgästen aufgehalten, die den Eltern in vollkommener Unkenntnis ihres emotionalen Ausnahmezustands überschwänglich zum brillanten Auftritt ihres Wunderkindes gratulieren wollen. Solch ein Ausnahmetalent und das mit gerade mal 8 Jahren. Vor ihrem inneren Auge gehen sie unwillkürlich die herausstechenden Merkmale ihres Kindes durch, gerade so, als würden sie sich bereits für eine unausweichliche Vermisstenanzeige wappnen. Frederik ist ein leiser und aufgeweckter Junge von zarter Statur und mit einer niedlichen, runden Stupsnase. Er ist sehr interessiert an Menschen, denen er stets mit offener Freundlichkeit und schon fast überbordender Neugier begegnet. Tatsächlich, Frederik umarmt und kuschelt gern und rasch, ein Umstand, den die eher zurückhaltende Martha befremdlich findet und der sie schon manches Mal in Verlegenheit gebracht hat. Gerade erst am Samstag wurde eine eher wortkarge Schuhverkäuferin aus heiterem Himmel herzlich gedrückt, nachdem sie ihrem Sohn ein paar rote Hausschuhe, die ihm offensichtlich auf Anhieb gefielen, aus dem Lager geholt hatte. Doch vor allem schlägt das große Herz des kleinen Jungen für Musik, für klassische Musik. Schon als Baby liebte es Frederik, den Klängen des Klaviers zu lauschen, und nun beherrscht er das Instrument wie kaum ein anderes Kind in seinem Alter. Martha und Florian freut es ganz besonders, dass Frederik endlich sein Ding gefunden hat, denn er war schon immer sehr eigen und etwas exzentrisch. Eigenschaften, die bei Gleichaltrigen, die sich eher für Fußball oder Dinosaurier interessierten, auf wenig Gegenliebe stießen. Darüber hinaus brauchte der 8-Jährige schon immer etwas länger als andere und zu allem Überfluss hatten die letzten 2 Jahre, geprägt von mehreren Mittelohrentzündungen und Atemwegsinfekten, nicht dazu beigetragen, sich an seiner Schule einen festen Freundeskreis aufzubauen. Ein Umstand, den seine Eltern mit zusätzlicher Sorge betrachteten. Trotz der häufigen gesundheitlichen Probleme mit seinen Ohren hatte man im Alter von 7 Jahren bei Frederik das absolute Gehör festgestellt. Sein Klavierlehrer, Frederiks größter Fan, berichtete Martha damals vollkommen euphorisch, dass ihr Sohn in der Lage sei, die Tonhöhe eines beliebigen Tons ohne Hilfsmittel bestimmen und gehörte Musikstücke fehlerfrei nachspielen zu können. Mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit, dem Perfect Pitch, befand sich der Junge in der illustren Gesellschaft von Musikerlegenden wie Ella Fitzgerald oder Bing Crosby. Nur 1 von 10.000 erwachsenen Gehirnen verfügt über dieses beeindruckende Feature. Von da an zog Florian seine Frau regelmäßig damit auf, dass Frederik diese Eigenschaft sicherlich nicht von ihr geerbt hatte, da Martha offensichtlich nicht das beste Hörvermögen besaß. Wenn sie an Wochenenden ihren geliebten Hörspielen lauschte, dann in der Regel so laut, dass Frederik das Wohnzimmer verließ und sich in sein Zimmer zurückzog. Dort setzte er sich dann gedankenverloren ans Klavier und spielte in seiner eigenen Welt bezaubernde Melodien. Wo war Frederik nur? Fast wie im Einkaufszentrum vor einigen Wochen, dachte Florian. An diesem Tag, es war die berühmte Sekunde, in der Florian bei der Crepe-Bestellung nicht auf Frederik geachtet hatte, hatte der besorgte Vater fast eine halbe Stunde mit einer Dame vom Sicherheitsdienst nach ihm gesucht und ihn sogar ausrufen lassen. Vergeblich. Zwischen den unterschiedlichsten Essensständen war es wuselig und laut. Die Menschen bahnten sich mit Tüten beladen ihren Weg zum asiatischen Imbiss oder dem Pizzarondell. Zu viel für Frederik, der sich die Ohren zuhielt und hektisch atmete. Er mochte keine überfüllten Lautenorte, so viel war klar. Als dann die zwei Schokokrebs über die Theke gereicht wurden, war Frederik aus dem Sichtfeld seines Vaters verschwunden. Als sie ihn dann nach einer gefühlten Ewigkeit endlich fanden, saß der Achtjährige vertieft ins Gespräch mit einem älteren, freundlich wirkenden Herrn, den seine Frau auf der Suche nach Schnäppchen auf einer abgelegenen Bank geparkt hatte. Frederik war wohlauf, hielt sich aber ein Taschentuch unter die Nase. Schon wieder Nasenbluten, wie so häufig in letzter Zeit. Ein Streitthema zwischen Florian und Martha, denn er war der Meinung, man sollte das mal beim Kinderarzt abklären lassen, wohingegen seine Frau das für überflüssige Panikmache hielt. Kinder hätten eben ständig und überall Nasenbluten und für eine derartige Lappalie wollte sie Frederik das volle Wartezimmer ersparen. Nicht zuletzt, weil er seit seiner Einschulung sowieso schon Dauergast in der Praxis gewesen war. Die Geduld konnte sie an anderer Stelle weitaus besser gebrauchen. Nun rannten die Eltern in blanker Sorge über den dunklen Vorplatz der Philharmonie und riefen den Namen ihres Sohnes in den Sprühregen. Martha trug ihren blauen Mantel trotz der Kälte überm Arm, denn sie war nass geschwitzt vom Rennen, der andauernden Suche und auch von der Wut auf Florian, der es mal wieder nicht hinbekommen hatte. Wie konnte es einem 40-jährigen Mann möglich sein, den eigenen Sohn innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal zu verlieren? Da könnten Sie Frederik beim nächsten Mal ja auch einfach direkt allein ins Taxi setzen und sich gegenseitig die Daumen drücken. Er hatte nur einen Job gehabt an diesem für ihren Sohn so wichtigen Abend. Wie besprochen hinter der Bühne warten und ihn nach dem Applaus dort in Empfang nehmen. Aber selbst das war offensichtlich zu viel verlangt. Und in diesem Moment zweifelte Martha wieder einmal an der Reife ihres oft kindlicher, unverantwortlich agierenden Ehemannes. Er wusste schließlich genau, wie sehr neue Orte und fremde Räumlichkeiten den kleinen Lockenkopf in Unruhe versetzten, dass unbekannte Wege nicht selten Angst und Unsicherheit in ihm erweckten. Als sie ins Foyer zurückkehrten, das bis auf wenige Zuschauer inzwischen fast leer war, kam ihnen Frederiks Klavierlehrer, ein sanfter Mann mit Halbglatze und Hang zur Melancholie, in einer Mischung aus Nervosität, Schüchternheit und schlechtem Gewissen auf sie zu. Ohne erkennbaren Grund sah er sich als Hauptverantwortlichen für das Verschwinden seines talentierten Schülers und war untröstlich, als er erkannte, dass auch die Eltern bei ihrer Suche weiterhin erfolglos waren. Plötzlich hallten Hilferufe aus dem Untergeschoss des Gebäudes. Als sie voller Angst ihrer Quelle folgten, fanden sie Frederik blass und mit kaltem Schweiß auf der Stirn in der Obhut von David, einem jungen Musikstudenten. Dieser war vollkommen außer sich. Denn der talentierte Cellist dachte, Frederik würde in dem unteren Probenraum auf seine Abholung warten und hatte sich in der Zwischenzeit von seinem jungen Kollegen geduldig den Unterschied zwischen Klavieren und Konzertflügeln erklären lassen. Dass das Konzert längst beendet war und Martha und Florian nahezu außer sich nach ihrem Sohn suchten, davon hatte man im unteren Teil des weitläufigen Gebäudes nichts mitbekommen. Doch dann war Frederik auf einmal sehr still geworden, hatte sich an die Brust gegriffen und über starke Schmerzen geklagt. Doch was war die Ursache für dieses unheimliche Phänomen? Ein EKG in der Notaufnahme bringt vorerst Entwarnung. Frederiks Herztöne sind unauffällig und die Sinuskurve gibt keinen Grund zur Sorge. Die zuständige Klinikärztin tippt daher auf einen Zusammenhang zwischen dem aufregenden Abend in der Philharmonie und dem durch die überdurchschnittlich häufigen Atemwegsinfekte und Mittelohrentzündungen der letzten Jahre anfälligen Immunsystem des Jungen. Martin, ein Mensch fasst sich an die Brust und klagt über Schmerzen. Da denke ich an Herzinfarkt.
Hallo Esther.
Hallo Martin. Es ist ein kleiner Mensch, der das tut. Unsere Geschichte dreht sich um Frederik. Und vielleicht sprechen wir erstmal darüber, dass Frederik ja eine ganz großartige Begabung hat. Dass er ein kleines Wunderkind ist. Er hat das absolute Gehör.
Also Töne hören, genau sagen zu können, welcher Ton gespielt wurde und das auch einfach so wieder zu geben, wieder zu spielen, ohne dabei Fehler zu machen.
Also zu sagen, um welchen Ton es sich handelt, das setzt ja das Notenlesen voraus. Das absolute Gehör gibt es aber bestimmt eben auch ohne die Fähigkeit, Noten lesen zu können. Was bedeutet, man kann Tonabfolgen nachspielen.
Mhm. Also das ist schon eine ganz tolle und faszinierende Fähigkeit, ne? Und das ist betrifft ja ungefähr 1 von 10.000 Menschen, die das absolute Gehör besitzen.
Das sind nicht viele.
Dass dieser kleine Mensch das so auch umsetzen kann, ne? Dass er sich dann ans Klavier setzt und anfängt zu musizieren.
Ob Mozart wohl das absolut, wahrscheinlich haben alle diese Genies diese Gemeinsamkeit, dass sie diese erhöhte Aktivität in bestimmten, das ist doch so, oder?
Ist ja,
doch
ist dann eine erhöhte Aktivität in bestimmten Bereichen des Gehirns.
Aha.
Also man geht davon jedenfalls aus, also da gibt es auch Studien zu, die das untersucht haben, die sich Menschen mit diesen Fähigkeiten angeguckt haben. Und das sind halt vor allen Dingen Gehirnregionen, die für das Gehör, für das Gedächtnis und auch für die Sprachverarbeitung zuständig sind. Und man geht auch davon aus, dass das schon was mit einer entsprechenden genetischen Komponente zu tun hat.
Und dann doch auch bestimmt Stimmerkennung. Ich stelle mir gerade vor, dass jemand, der das absolute Gehör hat, wenn er einen Menschen einmal hat sprechen hören, diese Stimme immer wieder erkennen könnte.
Naja, also die haben besondere Fähigkeiten in der Sprach-, aber auch in der Tonerkennung, also auch in der Spracherkennung. Und wenn man sich so Studien anguckt, dann sieht man aber, dass Menschen, die zum Beispiel eine tonale Sprache erlernen, wie zum Beispiel Mandarin.
Ah, ja? Mandarin ist ja eine Sprache, in der das gleiche Wort in einer anderen Tonalität ausgesprochen eine andere Bedeutung hat.
Ja, ist so, so eine so eine singende Sprache, ne? Tonale Sprache. Und das scheint auch diese Entwicklung des absoluten Gehörs zu begünstigen.
Ah, das heißt, es ist nicht unbedingt eine nur angeborene Fähigkeit, sondern auch eine erlernte.
Ja, also obwohl einige Menschen über dieses absolute Gehör verfügen, kann es auch in einigen Fällen durch frühes oder intensives musikalisches Training entwickelt werden. Also man spricht davon, dass dieses Zeitfenster so ungefähr bis zum 7. Lebensjahr besteht, indem man das halt auch trainieren kann.
Na, hätte man mir doch das gewünschte Klavier gegeben, statt nur die Blockflöte. Obwohl, ich würde sagen, mein Spiel auf der Blockflöte ließ auf ein absolutes Gehör schließen.
Das sei jetzt mal so ein bisschen dahingestellt.
Gefördert. Es gibt ja, in diesem Bereich gibt es ja einige sehr bemerkenswerte Begabungen. Ich denke an Menschen, die Töne mit Farben verbinden, die...
Also wenn die Musik hören, dass die dann Farben sehen, ne? Oder auch andersrum vielleicht, ja.
Synästhesien,
ja. Das ist auch eine seltene neurologische Bedingung, bei der dann die Aktivierung eines Sinnes gleichzeitig mit anderen Sinnen aktiviert wird. Also Sehen von Farben beim Hören von Musik. Und das ist auch ganz spannend, ne?
Das ist ja auch eine Begabung, von der Menschen auch manchmal erst sehr spät erfahren, dass sie diese Begabung haben, weil sie diese Begabung ja immer hatten. Und immer, wenn sie Töne hörten, Farben dazu sahen oder sehen.
Kennst du jemanden, der das hat?
Ja, eine Freundin von mir.
Ich stelle mir das irre vor. Also wenn man das dann
so. Die sagt von sich, sie war Mitte 40, als sie das erste Mal gehört hat, dass das was Besonderes ist.
Naja gut, die leben ja damit, ne?
Ja, ja, klar.
Dann gibt es zum Beispiel auch das eidetische Gedächtnis, also die außergewöhnliche Fähigkeit, visuelle Bilder, Szenen oder Objekte auch über längere Zeit dann so detailliert wiederzugeben oder wiedergeben zu können oder zu erinnern.
Großartige Zeugen wären das.
Da freut sich jede Polizeidienststelle drüber.
Mir fällt der Künstler ein, der in Großstädten mit dem Helikopter über die Stadt, also mittlerweile fliegt er mit dem Helikopter oder wird eingeladen. Begonnen hat er mit dem Tuschestift Häuserkomplexe feinst detailliert zu zeichnen. Mittlerweile wird er dann eingeladen und man fliegt ihn mit dem Helikopter über Stadtgebiete und dann zeichnet er bis auf die Fensteranzahl und Ärger alles genau nach.
Also das ist eine ganz, ganz tolle Fähigkeit. Da muss man aber gucken, gehört das dann eher in den Bereich der Savant-Syndrome?
Mhm.
Also das sind ja auch sehr, das kommt sehr selten vor und vor allen Dingen bei Personen, die sonst auch Entwicklungsstörungen aufweisen, die haben dann außergewöhnliche Fähigkeiten in einem spezifischen Bereich wie Musik, Kunst, Mathematik oder eben wie das, was du gerade gesagt hast, räumliches Vorstellungsvermögen dann auch. Ne?
Erinnerungsvermögen.
Ja. Und das ist ja ganz spannend.
Sind das Inselbegabungen, sogenannte?
Würde ich als sogenannte Inselbegabung sehen, ja genau. Und dann gibt's ja diese ganz außergewöhnlichen Menschen, die dann halt auch so mathematische Genies sind, mit außergewöhnlichen mathematischen Fähigkeiten.
Die kompliziertesten Formelrechnungen im Kopf lösen oder sich endlos lange Zahlenkombinationen merken können und sie sogar rückwärts wiedergeben.
Ja, oder außergewöhnliche Sprachbegabungen haben, ne? Also es gibt... Die können Sprachen lernen und es gibt, glaube ich, einen italienischen Sprachwissenschaftler, der konnte mehr als 30 Sprachen fließend sprechen. Also, wenn ich mir das vorstelle, ich kann noch nicht mal eine. Also, das ist, nein, aber das ist Wahnsinn.
Und ich habe früher immer gedacht, ich könnte mich besser als viele andere, mag vielleicht auch sein, an meine eigene Biografie erinnern, weil ich viel erinnere, bis ich eine Dokumentation über, es ist eine amerikanische, ich glaube sogar Schriftstellerin, guck mal, wie gut ich mich erinnern kann, die diese besondere Begabung hat, sich auf den Tag, das Datum, man wirft ihr ein 7. Januar 1996 aus der Pistole geschossen, kann diese Frau dir sagen, was sie an diesem Tag gemacht hat und was an diesem Tag sie aufgenommen hat, was im Weltgeschehen passiert ist.
Wahnsinn, ne? Das nennt man Hyperthymesia.
Du bist mir ja eine Hyperthymesia.
Also, hochüberdurchschnittliches autobiografisches Gedächtnis. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Also das, wenn du sagen kannst, hier an dem Datum XYZ, was war denn da?
Also, irre.
Gut, kann ja auch Fluch und Segen zugleich sein, ne?
Na, ich denke, man muss sehr gut gelernt haben, damit umzugehen, dass der Verstand eben oder dieses Erinnerungsvermögen auch sozusagen in eine Ablage gesteckt werden kann und man die Möglichkeit hat, es zu verschließen, dass all diese Erinnerungen nicht ständig zugegen sind. Aber ich bin mir sicher, dass Menschen mit dieser Hochbegabung das dann auch können, dass da ein Ordnungssystem vorliegt und die Möglichkeit haben, in der Gegenwart zu verbleiben.
Ja, aber diese Fähigkeit, wenn du die besitzt, das bringt ja nicht nur positive Dinge fürs tägliche Leben mit, sondern kann, also wenn man sich das so vorstellt, auch dich in den Wahnsinn treiben. Also wenn du zum Beispiel dieses absolute Gehör hast und dann hast du vielleicht einen Nachbarn, der spielt auf seinem Klavier immer falsch.
Aua, das verursacht Schmerzen. Oder der hört Opus 6 von Alban Berg. Das ist in diese Orchesterstücke, das ist eine unerträgliche Menge, Masse, an Geräuschen und daraus formt sich dann Musik. Das muss unerträglich sein.
Das glaube ich aber auch.
Und jetzt hat aber Frederik, er hat das absolute Gehör und hat aber auch häufige Mittelohrentzündungen. Ich stell jetzt imaginär das Whiteboard auf.
Ja.
Was haben wir uns denn gemerkt? Denn hier haben wir ja im ersten Teil der Geschichte wirklich Informationen bekommen. Das ist ja nicht immer so in unseren Geschichten.
Sehr musikalisches Kind,
eine
ungewöhnliche Begabung,
häufige
Mittelohrentzündung.
Genau. Atemwegserkrankungen, wobei.
Also wir können das subsumieren unter Infekten.
Infekte, genau. Wobei ja, also nur kleine Kinder oder Kinder auch im Grundschulalter, sagt man ja immer noch, so hat man es mir gesagt, 16 Infekte im Jahr, müssen sich keine Sorgen machen. Das heißt, wenn das Kind alle 14 Tage krank ist, ist das normal. Ah, gut. Aber wir nehmen es aber trotzdem auf. Frederik mag keine neuen Räume und hat sogar ängstlich reagiert bei neuen Wegen.
Mhm. Dann könnte man schon fast so ein bisschen denken, dass das so Richtung Autismus vielleicht geht.
Ja.
Autismus-Spektrumstörung.
Okay, wird notiert, Herr Professor. Er ist ein ruhiges oder leises Kind, davon ist die Rede. Aber
und sehr freundliches Kind, ne?
Genau, also aufgeweckt, ja, anderen Menschen zugewandt.
Ja.
Dann, was erinnere ich noch? Eine süße
Stupsnase.
Ja, eine süße Stupsnase. Okay, ja. Naja, gut. Ich hatte so das Gefühl, es sind viele Hinweise. Aber
vielleicht ist er auch einfach nur ein Wunderkind.
Ein Wunderkind mit Herzproblemen. Denn so endet unser erster Teil. Vielleicht haben wir Hinweise bekommen, die wir aber im Moment, ich zumindest nicht, deuten können, aber dafür bist ja auch du der Fachmann.
Ja, aber ich bin auch gespannt. Also man muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht und was jetzt vielleicht an weiteren Hinweisen uns zur Verfügung gestellt wird.
Mhm. Wir hören uns den zweiten Teil der Geschichte an.
6 Wochen später. Wie jeden Morgen steht Frederik vor seinem von Mama Martha selbst gebastelten Adventskalender, bestehend aus vielen bunten Filzsäckchen, die am Treppengeländer im Flur der Maisonette-Wohnung befestigt, mit kleinen Verlockungen Weihnachten Tag für Tag näher bringen. Heute wirkt er blass und müde, und auch in den letzten Tagen war er insgesamt schlapp und längst nicht so beschwingt wie sonst. Frederik sucht in zähen Bewegungen fast wie in Zeitlupe erfolglos nach Säckchen Nummer 16. Es ist der zweite Advent. Und während Florian im Esszimmer den Tisch deckt und Martha den Eisschnee für die Pancakes schlägt, wird das Klappern ihres Schneebesens in der Glasschüssel von einem lauten Rums unterbrochen. Vor Schreck lässt Florian krachend einen Teller fallen und spurtet zu seinem Sohn. Im Flur findet er ihn bewusstlos unter dem heruntergerissenen Adventskalender begraben, auf dem gekachelten Boden. Als der Vater die Stirn seines Sohnes berührt, zieht er seine Fingerspitzen erschreckt zurück, denn Frederik glüht förmlich. Er trägt ihn behutsam ins Wohnzimmer und bettet ihn auf das Sofa, während Martha das Fieberthermometer aus dem Bad holt. Nach wenigen Sekunden piepst das Gerät und das Digitaldisplay zeigt 40,1 Grad. Von jetzt auf gleich. Martha und Florian kennen das Spiel von den hartnäckigen Infekten der Vergangenheit, hatten aber insgeheim auf eine ruhige Weihnachtszeit gehofft. Doch nun heißt es, ab in die Notaufnahme und Blutabnahme statt Pancakes. Martha bangt innerlich, dass nun eine weitere Krankheitsepisode folgen könnte, die Frederiks fragilem Körper zusetzt. Hört das denn nie auf? Und vor allem, was ist die Ursache für Frederiks zerbrechliche Gesundheit? Als der Kinderarzt der Klinik endlich mit den Ergebnissen der Blutabnahme den Raum betritt, hält Martha Frederiks heiße kleine Hand. Sein Körper ist trotz der intravenösen Gabe eines Fiebersenkers noch immer heiß und sehr geschwächt. Der Junge ist apathisch und wirkt wie verschluckt vom massiven Krankenhausbett. Dr. M. teilt den Eltern mit, dass Frederiks Blutwerte, genauer gesagt 2 Proteinwerte, Anlass zur Sorge geben. Diese beunruhigenden Werte lassen auf eine Einschränkung der Herzfunktion schließen und müssen daher dringend abgeklärt werden. Darüber hinaus sind auch der niedrige Blutdruck und das erneute Druckgefühl in der Brust, das Frederik mit schwacher Stimme schildert, Alarmsignale. Während der Echokardiographie, der Ultraschalluntersuchung des Herzens ihres Sohnes, fällt es Martha schwer, die Tränen zurückzuhalten. Schon der Gedanke an eine weitere langwierige Mittelohrentzündung hatte ihre Welt erschüttert. Doch nun schien alles noch viel dramatischer zu sein. Die Sorge um das Herz ihres Sohnes versetzt ihrem eigenen einen tiefen Stich. Gemeinsam mit ihrem Mann und einer besonders netten Krankenschwester schieben sie Frederik 2 Etagen tiefer zu einer weiteren Untersuchung im Computertomographen. Die Flure des Krankenhauses sind festlich geschmückt mit täuschend echt wirkenden synthetischen Tannenzweigen und bordeauxroten Schleifen aus Kunstseide. Doch dafür haben weder Martha noch Florian in diesem Moment Augen. Irgendwo weint ein Kind. Pflegepersonal wuselt geschäftig über die langen Gänge. Nur gut, dass Frederik so müde ist und daher die Zeit in der engen Röhre der auf das Kind sicherlich monströs wirkenden bildgebenden Apparatur ohne Panik im Halbschlaf übersteht. Danach beginnt das quälende Warten. Sicherlich kein gutes Zeichen, denken die beiden, versuchen sich aber vor Frederik ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Als Florian gerade mit 2 schwarzen Kaffee zurück ins Untersuchungszimmer kommt und sich neben Martha setzt, kommt der leitende Arzt zurück. In seinem Schlepptau ein Kinderkardiologe. Die Mienen beider Mediziner sind ernst, denn sie haben leider schlechte Nachrichten. Frederiks Hauptschlagader ist kurz nach dem Abgang der linken Armarterie stark verengt. Das ergab sowohl der Ultraschall als auch die Aufnahme von Frederiks Thorax aus dem CT. Bei diesem Grad einer Aortenisthmusstenose rät der Kardiologe zu einem raschen chirurgischen Eingriff. Schlimmstenfalls würden sonst die gesamten unteren Organe bald nicht mehr vollständig mit Blut versorgt und auch eine lebensbedrohliche Herzinsuffizienz droht. Frederiks linke Herzkammer ist durch das dauerhaft starke Pumpen bereits massiv überlastet. Der auf Kinder spezialisierte Kardiologe sagt das alles sehr ruhig und klar. Doch die Worte hallen wie von einem weit entfernten Planeten ausgesandt durchs Universum des Klinikzimmers und kommen bei den geschockten Eltern wie durch einen rauschenden Filter an. Absolute Fassungslosigkeit und eine existenzielle Angst machen sich breit. Warum nur ist dieser gravierende Herzfehler bisher nie diagnostiziert worden? Doch der Arzt erklärt ihnen einfühlsam, dass ein Elektrokardiogramm, besonders in frühen Stadien der Erkrankung oder bei leichten Formen der Aortenismusstenose, normal oder unauffällig wirken kann. Für die Diagnose einer Aortenismusstenose werden daher in der Regel bildgebende Verfahren wie Echokardiographie, Magnetresonanztomographie oder Computertomographie herangezogen, da diese Methoden direkte Bilder der Struktur des Herzens und der Aorta liefern und so eine vorliegende Verengung sichtbar machen können.
Etwas, das Eltern sicherlich nicht gerne hören und das einen in Angst und Schrecken versetzt. Frederik hat eine Verengung der Aorta.
Ja, und zwar eine sogenannte Aortenisthmusstenose. Mhm. Also die Aorta ist ja unsere Hauptschlagader. Mhm. Oder wenn man das plastischer erklären möchte, so das die Hauptwasserleitung in unserem Körper, mhm. die direkt ja auch von dem Herzen, also von der Pumpe aus abgeht.
Das heißt links vom Herzen.
Und wenn man sich das dann so anguckt, also wir reden über die Aortenisthmus oder den Aortenisthmus, das ist der Teil der Aorta, der die Verbindung zwischen dem absteigenden Teil der Aorta und dem sogenannten Aortenbogen, mhm. also obenrum, und dem Anfangsteil der absteigenden Aorta darstellt. Ja.
Ja.
Und genau da hat unser kleiner Protagonist ein Problem. Und zwar eine Verengung.
Und diese Verengung, ist das eine Verengung durch das Gewebe des Gefäßes oder sind das Ablagerungen?
Also das ist angeboren, muss man erstmal sagen. Mhm. Ne? Das ist eine angeborene Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja. Mhm. Und da kommt es dann halt, also wird diese Hauptwasserleitung quasi abgedrückt oder verengt. Und das macht halt dieses Problem, was wir jetzt haben. Und zwar bei Kindern wird das dann auffällig mit Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Schwindelanfällen. Mhm. Und dann guckt man danach und sieht dann bei den Kindern meistens dann diese Aortenismusstenose. Und die tritt bei ungefähr 1 bis 2 von 10.000 Neugeborenen auf. Und zwar bei Jungen mehr als bei Mädchen.
Ach, das ist ja bemerkenswert. Und es ist aber in Anführungsstrichen normal, dass dieses Phänomen erst auch wieder in Anführungsstrichen so spät erkannt wird.
Also wenn man nicht nachguckt, dann fällt das vielleicht am Anfang nicht so richtig auf. Und dann habe ich ja vorhin gesagt, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, ja, wenn das dann benannt werden kann. Und auch ein hoher Blutdruck vielleicht, ja. Kopfschmerzen, Schwächegefühl oder Müdigkeit. Das sind dann so Symptome, wo man dann halt nachguckt. bei den Kindern, wo der Pädiater oder ein Kinderkardiologe dann da drauf guckt und das dann sieht.
Es wäre aber auch durchaus denkbar, dass sowas erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, weil die Ausprägung nicht so stark ist wie bei Frederik?
Vielleicht, ja. Also es kommt halt auch immer darauf an, wie stark diese Verengung und wie stark quasi das ausgeprägt ist natürlich. Mm-hmm. Und bei Frederik scheint das jetzt halt Probleme zu machen. Die Aortenismusstenose, die Ursachen sind unbekannt bisher. Aber da gibt es halt auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen.
Aha.
Und Risikofaktoren können auch familiäre Herzkrankheiten oder andere genetische Syndrome sein. Wie oder was hier genau vorliegt, das werden wir vielleicht später dann nochmal sehen. Ob da vielleicht ein anderes Syndrom hinterliegt oder ob das einfach ein isoliertes Problem ist, da werden wir vielleicht im Laufe der Geschichte mehr zu erfahren.
Wir haben ja eben noch den dritten Teil unserer Geschichte und der wird uns sicherlich noch woanders hinführen. Hättest du jetzt im Moment eine Idee, wohin eine Aortenismusstenose gehören könnte?
Hätte ich.
Würdest du es denn schon verraten?
Nee, okay. Weil sonst wird es langweilig. Also ich denke, was vielleicht hier an der Stelle wichtig ist, dass wir nochmal über die Behandlung und das Management von der Aortenismusstenose sprechen. Also die ist auch abhängig von dem Schweregrad der Erkrankung.
Ja.
Meistens wird das dann chirurgisch korrigiert, also mit dem Einsetzen, also dass man in dieses verengte Segment dann zum Beispiel einen Stent einsetzt, dass man das erweitert ne? Und dadurch dann halt auch einen normalen Blutfluss wieder gewährleistet. Also man nennt das eine normale Blutflussdynamik, die dann erreicht wird. Ne?
Aber kann es dabei belassen werden oder müssen solche Patienten, das kann ich mir jetzt vorstellen, wenn es solche Verengungen gibt, dass die ganz besonders gut zum Beispiel auf ihre Ernährung aufpassen müssen, dass sie Ablagerungen, Schlacken in den Gefäßen weitestgehend vermeiden müssen.
Ja, also eine Anpassung im Lebensstil ist halt wichtig. Mhm. Einschließlich, wie du das jetzt gerade auch schon gesagt hast, von Diäten ne? Und regelmäßiger körperlicher Aktivität, dass man da halt auch fit und gesund bleibt. Ne? Und entsprechende Nachsorgen sind besonders im Kindesalter natürlich notwendig, um eine besondere Sicherheit dann auch zu gewährleisten. Aber man muss einfach sagen, die Langzeitprognose ist nach einer erfolgreichen Operation in der Regel gut. Aber es ist halt nervig, immer dann für die Kinder, gerade für Heranwachsende, dann diese Nachsorgeuntersuchung dann in Anspruch zu nehmen. Aber einfach notwendig.
Und immer wieder daran erinnert zu werden, dass es da etwas gibt.
Ja.
Dass es da etwas gibt.
Genau. Und bei schwierigen Fällen oder schweren Fällen müssen dann halt entsprechende Blutdruckmedikamente vielleicht zusätzlich noch eingenommen werden.
Weil ein hoher Blutdruck immer ein großer Risikofaktor bei so etwas bedeutet. Ne?
Ja.
Was mir noch einfällt, ist das Schlafen auf der linken Seite. Das sowieso grundsätzlich als die beste Position genannt wird. Und zwar auch gerade für die Aorta, die nämlich bei der Schlafposition auf der linken Seite nicht gedrückt, nicht gequetscht, sondern freien Fluss haben kann. Also nicht nur für Magen und Darm, sondern auch für die Aorta ist das Schlafen auf der linken Seite, sofern alle Organe auf der Seite sind, auf der sie normalerweise sind.
Hatten wir ja auch schon mal.
Ja, drum fällt es mir gerade ein. Oh, von Treffen zu Treffen gibt es mehr Hintergrundrauschen an Informationen, während ich mich mit dir unterhalte.
Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie es mit unserer Geschichte weitergeht, weil ich möchte wissen, was hinter dieser Aortenismusstenose wirklich steckt.
Obwohl du ja schon offensichtlich, naja. Aber wir hören uns den dritten Teil unserer Geschichte an.
Martha befestigt die restlichen Säckchen des Adventskalenders mit Klebeband, so gut es geht, am Fensterrahmen neben Frederiks Krankenhausbett. Ihr Sohn schaut sie matt und freundlich aus seinen großen Augen an, während seine Finger auf der Bettdecke Klavier spielen. Trotz ihrer Furcht und Verzweiflung lächelt sie ihn stolz und glücklich an. Dorothea, die Kinderkrankenpflegerin, die Frederik nach dem komplikationslos verlaufenden Eingriff betreut, legt ihr sanft und tröstend die Hand auf die Schulter und bemerkt ihr leises Schluchzen. Schwester Doro, wie sie im Krankenhaus genannt wird, hat selbst einen 8-jährigen Sohn und bei ihren täglichen Besuchen in Frederiks Krankenzimmer fällt ihr auf, dass ihr kleiner Patient viel jünger und kleiner wirkt als andere Jungen seines Alters. Hinzu kommt das elfenartige Aussehen des Kindes, was sich durch markante Gesichtszüge, die breite Stirn, eine kurze Nase mit breiter Nasenspitze, die vollen Lippen und das kleine Kinn zeigt. Ein ähnliches Kind hatte sie schon einmal gesehen. Auch wenn das Mädchen von damals erst 5 Jahre alt gewesen war und sein untypisches Erscheinungsbild sich wesentlich prägnanter dargestellt hatte. Das Erlebnis liegt 3 Jahre zurück. Damals arbeitete Dorothea in der Bonner Universitätsklinik und war an der Seite von Dr. Martin Mücke, dem Experten für seltene Erkrankungen und Spezialisten für Patienten ohne Diagnose mit vergleichbaren Symptomen konfrontiert. Sie macht den leitenden Kinderarzt Dr. M. auf ihre Beobachtung aufmerksam und dieser wendet sich sofort an das Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen. Nach 11 Tagen in der Kinderklinik kann Frederik endlich entlassen werden. Rechtzeitig zum Heiligen Abend. Als verfrühtes Weihnachtsgeschenk, was definitiv nicht auf dem Wunschzettel stand, hat Frederik einen Stent mit heimgebracht. Ein kleines, flexibles Röhrchen, das verhindern soll, dass sich seine Aorta erneut verengt. Dr. M., der die Eltern bereits schonend auf eine Konsultation mit Dr. Mücke vorbereitet hat, schenkt Frederik gemeinsam mit Schwester Dore zum Abschied ein Plüschherz und ein aufwendig illustriertes Kinderbuch über Wolfgang Amadeus Mozart. Schließlich ist heute Weihnachten und außerdem haben die beiden den kardiologischen Notfall längst ins Herz geschlossen. Es ist ein grauer Februarmorgen, als Martha sich ans Steuer setzt, während Florian die dicken Jacken auf dem Rücksitz verstaut. Auch Frederiks Oma Gudrun ist mit an Bord, um ihren Enkel beizustehen und sich während der Gespräche mit den Ärzten des Bonner ZSE um Frederik zu kümmern. Im Sprechzimmer von Martin Mücke herrscht kurz Stille, nachdem eine lange Zeit gesprochen wurde. Nur das Klicken der Tastatur ist zu vernehmen. Die Anamnese war derart gründlich und umfassend, dass Martha und Florian die Köpfe schwirren. Nach einer eingehenden Untersuchung ist Oma Gudrun mit Frederik in die Cafeteria des Klinikums gegangen, um Kuchen zu essen und seinen Eltern den Rücken freizuhalten. Florian indes stellt dem Arzt immer wieder die gleichen Fragen. Hatten Sie als Eltern versagt, etwas übersehen, oder wäre es besser gewesen, wegen des Nasenblutens sofort zum Arzt zu gehen? All die Infekte und Entzündungen, Frederiks schmächtige Statur, seine besondere Art, diese große Offenheit. Und auf der anderen Seite seine Angst vor neuen Räumen und lauten Geräuschen, selbst seine vollen Lippen und die kleine Stupsnase, Dinge, die er und Martha liebten, wirkten nun wie bedrohliche Anzeichen einer unerkannten Krankheit, die einen dunklen, diffusen Schatten auf die kleine Familie wirft. All diese vermeintlich losen Fäden knüpft Martin Mücke nun logisch zu einem Band zusammen. Basierend auf Frederiks Symptomatik waren Parallelen zum Fall der kleinen Lisa, die seine ehemalige Mitarbeiterin Dorothea ja auch bereits erkannt hatte, eindeutig. Ein glücklicher Zufall, denn bei über 6000 Bekannten und einer Vielzahl noch unentdeckter seltener Erkrankungen war es auch für einen ausgewiesenen Experten unmöglich, jedes Krankheitsbild schon einmal persönlich an einem Patienten in Augenschein genommen zu haben. Doch in diesem Fall gibt es für Mücke keinen Zweifel. Frederik leidet unter dem Williams-Beuren-Syndrom, eine seltene Erkrankung, die mit einer Häufigkeit von ca. 1 zu 7500 bis 1 zu 10.000 auftritt. Das ominöse Nasenbluten ist kein typisches Symptom und kann auch bei gesunden Kindern häufiger auftreten, könnte aber in diesem Fall durch den für die Krankheit typischen Bluthochdruck aufgrund Frederiks kardiovaskulärer Fehlbildung begünstigt worden sein. Aber zur großen Überraschung der Eltern gehört auch die unglaubliche musikalische Begabung ihres Sohnes und Frederiks freundliches und kontaktfreudiges Wesen zu den Leitsymptomen des Williams-Beuren-Syndroms. Und das alles, weil ein Gendefekt auf dem langen Arm des Chromosoms 7 vorliegt. Als das Ergebnis des Tests aus der Humangenetik vorliegt, bestätigt sich, was bereits offen auf dem Tisch liegt. Das diagnostizierte Williams-Beuren-Syndrom ist eine seltene, genetisch bedingte, multisystemische neurologische Entwicklungsstörung, von der erst seit 30 Jahren bekannt ist, dass sie spontan durch den Verlust von genetischem Material bei der Bildung der Keimzellen entsteht. Die Erkrankung ist trotz aller Forschungsbemühungen bis heute nicht ursächlich heilbar. Doch Frederick hat Glück im Unglück. Denn was die Erkrankung weniger offensichtlich gemacht hat, ist das Resultat einer in seinem Fall sehr milden Ausprägung des vorliegenden Syndroms. Für ihn werden zukünftig neben den geliebten Klavierstunden regelmäßige ärztliche Untersuchungen zum festen Begleiter werden. Ob Frederick außerdem weitere korrigierende Operationen benötigt, wird die Zeit zeigen.
Das Williams-Beuren-Syndrom, und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass du eben doch schon ganz schön frühzeitig daran gedacht hast.
Ja, weil wir haben ja auch hier ein Merkmal gesehen mit der Aortenismusstenose. Mhm. Und du hast ja auch ein weiteres Merkmal schon am Anfang vermutet, diese kleine Stupsnase.
Ja, die Gesichtszüge.
Ja, das Williams-Beuren-Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung, also wieder in dem Bereich der Genetik zu verorten, die halt verschiedene Teile des Körpers betrifft. Und was ist da passiert? Es ist eine Deletion von etwa 26 bis 28 Genen, also die quasi gelöscht wurden,
ja,
auf dem sogenannten Chromosom 7.
Deletion heißt gelöscht. Das heißt, diese Gene sind nicht vorhanden.
Nicht mehr vorhanden, ja.
Verrückt. Genau.
Und diese Löschung oder Deletion führt dann zu dem Verlust von genetischem Material, einschließlich des sogenannten ELN-Gens, das für die Produktion von Elastin wichtig ist, also einem Protein, das den Blutgefäßen die schöne Elastizität gibt. Ne? Und wenn die halt nicht da ist, sind die Gefäße starr
und können sich, deswegen der Blutdruck, können sich nicht ausdehnen, die Elastizität fehlt. Was im Körper musste noch alles elastisch sein? Das heißt, Elastin fehlt in den Blutgefäßen und fehlt
Herz
das dann?
Herz- und Gefäßprobleme treten da auf, insbesondere die Stenosen der Aorta, also diese Isthmusstenose, die wir da gesehen haben, oder halt auch von den Lungenarterien, spielt eine Rolle. Mhm. Also das kann schon eine Breite, je nachdem, also es ist ja wieder von bis, ne?
Ja.
Das, wie bei anderen Erkrankungen auch, kann da vieles auftreten. Ein anderes Charakteristikum sind die Gesichtszüge. Also du hast ja schon diese nette Stupsnase, von der berichtet. Die breite Stirn, diese kleine stumpfe Nase, volle Wangen, ein breiter Mund mit vollen Lippen und einem kleinen Kinn. Das gibt so ein bisschen dieses Elfenhafte.
Kann ich mir dann vorstellen, dass die Ausformung der Gesichtszüge auf diesem Chromosom, und zwar in diesen 26 bis 28 Genen, die fehlen, bestimmt werden?
Auf dem Chromosom 7, ja. Also ich nehme das an, ich kann es dir aber nicht genau belegen, da müsste man wieder unsere Freundinnen und Freunde aus der Humangenetik befragen. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil da haben wir ja diese Löschung, diese Deletion von diesen bestimmten Genen, und vermutlich hängt das schon irgendwie auch zusammen. Sonst, wir haben ja dieses immer wiederkehrende Charakteristikum. Mhm. Also insofern scheint das da vermutlich dann auch mit drauf zu liegen auf diesen Genen.
Mhm. Genau. Das, wofür diese 26 bis 28 Gene verantwortlich sind, ne, du sagtest und sagst ja auch immer, ne, so ein Syndrom hat von bis Auswirkungen.
Wir haben Kinder, die Betroffene, die dann eine Wachstumsverzögerung oder eine geringe Körpergröße aufweisen. Ja, das ist schon spannend. Und die haben ja auch Entwicklungs- und Verhaltensaspekte, die anders sind oder besonders vielleicht auch sind. Ne? Also wir haben hier diese besonderen sprachlichen Fähigkeiten und ein gutes Gedächtnis für Namen und Gesichter, die auch auftreten können. Aber auch diese Affinität zur Musik, ne? aber es gibt halt auch,
Begabung ist.
Es gibt
ja.
halt, wenn wir von bis sprechen, auch diese verzögerte Entwicklung, einschließlich verzögerter Sprachentwicklung, die auftreten kann. Ne? Also da gibt es schon unterschiedliche Ausformungen halt auch, die da auftreten können. Und dann auch Betroffene mit einem freundlichen sozialen Wesen, das haben wir ja hier in diesem Fall auch.
Ja, du aber sage, diese Mittelohrentzündungen, von denen die Rede war, gehören die mit zu dem Bild? Also gibt es auch Hörprobleme?
Ich glaube, dass das halt auch wieder ein Thema mit dieser Elastizität, also mit dem mit den Gefäßen, mit der Durchblutung und so weiter auch zusammenhängen kann. Es gibt da halt auch häufiger diese medizinischen Komplikationen, die auftreten können. Wir haben also neben diesen Herzproblemen können halt auch Veränderungen der Nieren, also Nierenanomalien auftreten. Mhm. Auch Kalziumstoffwechselstörungen und Bluthochdruck kann auftreten. Seh- und Hörprobleme sind häufig. Also das ist ganz breit gefächert.
Bedeutet für einen Patienten mit dem Williams-Beuren-Syndrom eine engmaschige Kontrolle der Gefäße lebenslang, oder?
Genau. Also die Langzeitprognose hier auch nochmal vielleicht, die brauchen halt möglicherweise eine lebenslange Unterstützung und medizinische Überwachung. Aber je nach Ausprägung können die natürlich auch gut durchs Leben gehen, ne? Und da muss man vielleicht auch nochmal auf diese Herzprobleme hinweisen. Die Lebenserwartung kann halt durch diese Herzprobleme auch beeinflusst werden, aber verbessert sich natürlich mit fortschreitender medizinischer Versorgung. Also es gibt immer bessere Tools, immer bessere Diagnostikmöglichkeiten.
Und frühzeitige Erkennung. Je
genau,
früher,
das ist
desto
ja immer wichtig. Ne?
Ja.
Und da muss man darauf hinweisen, nochmal hier, es gibt diese charakteristischen Merkmale, da kann man schon vermuten, dass das so in diese Richtung geht, dass vielleicht dieses Syndrom vorliegt, aber bestätigt sich dann halt nur durch diese genetische Testung, indem man dann halt diese Deletion dann auch entdeckt und dann halt das auch sicher bestätigen kann, die Diagnose.
Ich bin für den Studiengang beim Medizinstudium seltene Erkrankungen. Ich möchte eine Petition starten.
Mach das. Ich unterstütze Sie. Du hast meine erste Unterschrift jetzt.
Martin, das war ein tolles Gespräch.
Ja, es war ein toller Fall. Also wir haben ja viel gelernt über besondere Fähigkeiten. Da haben wir drüber gesprochen nochmal. Und dass von bis alles dabei sein kann wieder. Also die Ausprägung der Merkmale. Und das ist ein schöner Fall, um nochmal die Charakteristika der seltenen Erkrankung dann auch zu besprechen.
Ja, weil sie hier so klar vorliegen können. Ne? Auf welcher Seite schläfst du? Oder auf dem Rücken?
Nee, ich bin auch meistens so irgendwie Seitschläfer, denke ich. Also,
links, rechts, rechts, links?
Ja, immer auf der Seite, aber nicht bevorzugt links oder rechts, kann ich dir gar nicht sagen.
Gut, ich rate dir.
Ich werde jetzt heute Abend mal drauf achten. Und werde mein Herz entlasten.
Oh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann sprechen wir darüber, ob du die spontan links oder rechts gelegt hast.
Das machen wir.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen, oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.